ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir setzen im Bach-Kanal unsere fünfteilige Binnenserie mit öffentlichen Gesprächen vom Bachfest 2026 in Leipzig fort. Jeden Morgen um 10 Uhr haben wir dort im Kupfersaal vor etwa 400 Zuschauern eine Talkshow veranstaltet und dazu Künstler eingeladen, die an den großen Kantatenaufführungen mit verschiedenen Ensembles beteiligt waren. In der dritten Talkshow hatten wir gleich drei Gäste eingeladen. Zum einen Lionel Meunier, den Gründer und Leiter des Ensembles Vox Luminis, und dann die beiden Tenöre Raphael Höhn und Florian Sievers, die tags zuvor als Solisten in diesem Ensemble mitgewirkt haben. Steigen wir also ein in die Aufzeichnung dieses Gesprächs vom 14. Juni 2026. Der Bach-Kanal trifft Lionel Meunier, Raphael Höhn und Florian Sievers.
Lionel, darf ich dir eine erste Frage stellen? Du hast gestern Multitasking gemacht. Gesungen, Blockflöte gespielt, dirigiert, geleitet. Du warst der Spiritus Rector, reicht gar nicht aus, die Hand. Wie siehst du deine Aufgabe? Was bist du? Bist du Conductor? Bist du Singer? Oder bist du einfach Lionel? Wie siehst du deine Aufgabe?
Ich bin Lionel. Difficult question. It's a question I ask myself more often than I pretend to my colleagues who are here next to me. The only diploma I have as a musician is a recorder player, Blockflöter.
Also der einzige Abschluss, den er hat, ist der eines Blockflötenspielers, ne?
I do not have a diploma as a conductor or as a singer. Yeah. So when you receive a program like we received, was 1 year and a half ago or something, we had a call with Michael, and I saw one with recorder, and I said, I'm going to play it. And it has two reasons. First of all, I love to play recorder. Second, when you are part of your orchestra, you understand more of what's happening. And so I realized I was always singing with them and kind of looking, and they've made their way with a concertmeister, who is a crucial person for the way he leads the orchestra. He rehearses, he communicates with the singers when they have one. And then when you're part of it, for me playing the recorder, I can understand a bit more what's happening. So that's the reason. I think more than being the conductor, I'm not the conductor, I'm the leader or anything. It's a brain. And I wish nobody to be in my brain. No, it's because there is a lot happening and you always wish the best for the final result. You cannot be perfect or ideal for anybody, but you need to find a way. You gather people around you who hopefully accept or like or love the way they have to perform, and then you try to do your best to make it happen. And I think the most important there is actually before the project. Even before the rehearsal, and something we don't talk much about, it's the casting. It's actually, who do you want to have on stage to play or to sing? It's not true that you can take whoever and make it sound how you would like it. And more than 50%, you can say 60, 80% of what they perform, it's what they are. It's not due to me. It's due to their talent. It's due to their preparation to what they did. The advantage I have is that by now I'm able to invite maybe 8 people that are able to do solos. Even some of the ones that are behind would be able to jump in, and that they embrace it and deliver it in this way. And I think for the audience to listen these different colors, to see this group singing together is very exciting. So I answered a lot more than your question, but I wanted to say this.
Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Er hat ja sehr schön herausgestrichen, also Er ist ja nicht der typische Dirigent, er ist eigentlich alles Mögliche, er ist the brain, also das Gehirn. Die Vorbereitung ist eigentlich das ganz Entscheidende und das kann ich nochmal bestätigen. Und das hört man vor allem auch bei Vox Luminis, das macht am Ende, glaube ich, den Charakter aus. Ne? Also Lionel verwendet viel, viel Zeit, letztlich die richtigen Sänger für den Klang, der ihm vorschwebt, zusammenzustellen. Und da muss man wirklich sagen, also da habt ihr was erreicht, was echt unique ist. Wir hatten hier 2023 einmal ein Programm, Bach, Telemann, Graupner, Kantaten nebeneinander. Das waren ja alles Bewerber um das Thomaskantorat. Und mir war das wichtig gewesen, deswegen habe ich an Vox Luminis direkt gedacht, dass wir eine Aufführungspraxis da pflegen mit 4 Konzertisten, die Soli singen und dann eben 4 Ripienisten, die hinzutreten in den Chören. Das sollten Laien besser nicht machen, weil wenn immer 2 Leute eine Stimme singen, das ist natürlich intonatorisch ein heißer Ritt. Ne? Das müssen Profis tun. Und wenn das aber gelingt, dann ist es herrlich. Und es ist insofern historisch richtig. Telemann zum Beispiel in Hamburg, der hatte ja keinen Knabenchor, sondern in Hamburg gab es 8 Ratssänger, die nur für die Kirchenmusik da waren. Und das war auch das System, 4 Solisten und 4 Ripianisten, die hinzutreten.
Lionel, eine Nachfrage nochmal, vielleicht ein bisschen ketzerisch, auch angesichts der vielen Dirigenten, die hier gerade in der Stadt sind. Ihr seid das einzige Ensemble, wo nicht jemand vorne steht und taktet. Und ich sage mir immer, wenn ich euch höre, wow, das geht ja auch ohne. Und ich weiß, bei dir ist das Atmen so wichtig. Ich habe gestern genau dich beobachtet, wie du Kontakt hältst. Ja, kannst du das uns nochmal erzählen? Was macht das aus? Manchmal ganz kleine Bewegungen oder ist es das Atmen? Warum passt das bei euch alles so, ohne dass einer so macht?
Why does it work? It was working at that time. There was no dirigent the same way. We talked about it with Michael already a couple of times. So the way it happened for us, we started to do 17th century music, so the one before, and then we grew into 18th century with having more people. So the way of performing grew organically, I would say, about knowing each other. Continuo or one or two instruments or the early Bach cantata. So I remember saying always one thing is that by now, if you go to hear Saint-Saëns Carnaval des Animaux, for example, the complexity of this piece or of others, you don't expect a conductor to be in front. They are able to do it, the modern musician. There is no reason we were not able anymore to do it. It's not about is it better or not. This is not the point. Is it better to perform with a conductor or not? What's important is there is a vision. I think when you perform this way, of course, I have my vision, and it's not that it's 100% always exactly what I might have in my mind. What's important is there is a Vox Luminis vision, that there is something that comes. I would never start an aria, I hope they will confirm, to say, this is the way I want it, this is the tempo I want, and this is the way you will sing it.
Ich habe vielleicht was anhängen.
Gerne.
Das andere ist auch, wenn man keinen Dirigenten hat, ist man als Musiker einfach viel wacher. Man atmet zusammen, man schwingt zusammen. Ich glaube, schwingen ist das beste Wort. Es ist wirklich, man atmet und es geht. Und ich will keinen Dirigenten beleidigen, aber es ist ein anderes Musizieren. Und das ist eigentlich das, was auch so viel Spaß macht, warum wir auch immer wieder kommen und gerne mitmachen.
And we've learned together. When I started Vox Luminis, I was nothing. No, I was not even studying singing at that time. I just had a kind of good voice. I had stopped singing due to health reason. I was a recorder player. I just had ideas in my head, but I was not this great thing. Well, a lot of them is like this. Felipe de Vega started, he was studying psychiatry in a university and created a student choir. We grew together. I brought new people, but I learned as much from them that hopefully they learned, I was going to say, not from me, but from the ensemble, from the way of performing. It's a real... And it's not finished yet. Mm. We keep on learn and try to challenge ourselves. Sorry, I wanted to say that.
Vielen Dank.
Es hat er jetzt sehr breit ausgeführt, ne, seine Strategie und die Schwierigkeiten, die das auch mit sich bringt, dass eben nicht der Dirigent da vorne als Dompteur steht. Aber ich will bloß mal nochmal ergänzen jetzt von meiner Perspektive als Musikwissenschaftler, als Bachforscher. Es gab damals auch ganz unterschiedliche Formen des Leitens eines Chors und Orchester. der Typus des Dirigenten mit dem Taktstock, das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Und wer jetzt in dem Konzert gewesen ist, Bach versus Scheibe, da habe ich ja vorgelesen, diesen berühmten Quintilian-Kommentar von Gessner, der beschreibt, wie der Bach Aufführung leitet. Und das wird eigentlich beschrieben, nicht als einer, der da irgendwie 2 Meter hoch irgendwie steht und alle anschaut, sondern Bach ist wieder ganz anders. Der wird beschrieben als einer, der permanent bei der Aufführung unterwegs ist, wie so eine Art Inspektor. Und hier mal dem Sänger hilft, durch die Partie zu kommen, im nächsten Augenblick bei den Geigen ist, dann kann es sein, dass er plötzlich bei dem Continuo-Spieler mit in die Tasten greift und da, wo es schwankt, die Sicherheit wiederherstellt. Und ich will damit nur sagen, letztlich gibt es ja kein richtig oder falsch. Es zählt am Ende das klangliche Ergebnis und genauso sieht das Lionel. Und wir sind ja Zeugen davon geworden, dass es ohne Dirigent nicht nur auch geht, sondern, das hast du ja, Raphael, auch so schön gesagt, letztlich wird ja auch ein ganzes Stück Verantwortung an die Sänger übergeben oder ihnen nicht weggenommen. Ja? Und dieser Grad von Wachsamkeit sicherlich ganz relevant. Ne?
Ich würde jetzt gerne mal die beiden Tenöre fragen. Ihr seid beide viel bei Vox dabei, singt ja auch in anderen Kontexten sehr viel Bach. Ihr hattet gestern wunderbar, auf, finde ich, auf eure Stimmen zugeschnittene Arien. Also es reißet euch ein schreckliches Ende. Unglaublich, da gibt es, glaube ich, nochmal einen extra Applaus. Ja, also das fand ich unglaublich gut. Und bei Raphael war für mich der bleibende Eindruck, vor diesem Liebesduett gibt es diese Arie mit dem Seelenparadies, wo die Flöte so wunderschön, schmeichelhaft, dann auch noch die Streicher so oktaviert. Und das passte beides so toll auf eure Stimmen. Jetzt will ich erstmal dich fragen, jetzt, wie fühlst du dich mit so einer Strafpredigt in die 1500 Menschen? Du hast mir gesagt, du hast zum ersten Mal diese Kantate im Ganzen gesungen. Sag mal bitte, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da steht?
Ja, man wird es vielleicht an meiner Stimme hören. Ich bin durchaus nach dem Konzert jetzt auch froh, heute nicht singen zu müssen, weil auch gerade diese Arie einen an Extreme irgendwo bringt. Aber mir ist aufgefallen, ich habe nie irgendwo ein Stück gesehen, was dramatischer für mich zu singen war. Und das war wieder für mich so ein neuer Moment, wo man denkt, es ist Johann Sebastian Bach. Wir kennen keinen Ausdruck, keine Emotion, keine Art von Musik, die nicht bei ihm irgendwo vorkommt. Und so war mein Gefühl, ich habe das gesehen, ich habe es ausprobiert zu singen und es ist ganz einfach Training, diese Arie zu singen mit dem langen Lauf am Anfang, der zum hohen A geht und dann auch mit Da Capo und wieder nochmal neu und danach bist du fertig. Aber also mein Ansatz war, dieser Text muss irgendwie für Bach Sinn gehabt haben. Er hat es so in Musik gesetzt, dass es unmissverständlich gemeint ist. Und deswegen war es für mich klar, ich muss 150% reingeben in den Text und muss über die sündlichen Verächter singen und dass ihr alle zugrunde gehen werdet, die ihr Schlechtes im Leben produziert. Und so eine tiefe Aussage findet man ganz oft natürlich in diesen biblischen Texten oder in den Libretti. Aber in so einer Drastik habe ich das noch nie erlebt und dachte mir, okay, dann gehe ich jetzt mal voll rein und hat offenbar gewirkt.
Also ich muss sagen, ich war völlig hin und weg von dieser Strafpredigt und wie du das disponiert hast. Und mir wurde auch nochmal klar, Mensch, verdammt sind diese Bach-Kantaten hochaktuell. Und gerade die, insgeheim habe ich mir gewünscht, hätten wir hier mal diverse Vertreter großer Weltregierungen eingeladen und gezwungen, sich dieses Stück anzuhören und den Text, ja, hochaktuell. Und vielleicht hätte es was genützt, ne?
Ich würde euch beide gerne mal um ein Statement bitten. Vielleicht erstmal Raphael, ihr seid ja auch wirklich erprobte Evangelisten. Und ich würde jetzt mal ein bisschen noch darüber hinaus, über die Kantaten gehen, auch auf die Passion hin. Wie seht ihr dort eure Rolle als Evangelisten? Ist das eher ein Erzähler? Muss der neutral sein? Oder wie weit darf man da mitfühlen aus eurer Sicht? Wie weit macht ihr das? Ist das immer anders oder wie ist eure Sicht da drauf?
Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Frage, weil also das gibt es keine richtige Antwort dafür.
Persönlich?
Das ist wirklich so von Sänger zu Sänger verschieden und ich glaube, das macht dann auch die Interpretation einen Unterschied für mich jetzt persönlich. Ich versuche, wenn ich Evangelist bin, Johannes Passion oder Matthäus Passion, versuche ich mir vorzustellen, ich wäre jetzt ungefähr bei dieser Geschichte dabei, sehe, was da passiert, aber kann nur kommentieren. Und dann bin ich betroffen von den ganzen Sachen und kann das nicht verstehen. Warum passiert das? Ich fühle mich dann verbunden mit Jesus oder zumindest, also ich will das nicht, dass das passiert. Und dann sehe ich, was da alles passiert und versuche dann diese Gefühlswelt auch durch diese extrem lebendig beschriebenen Rezitative, die ja wirklich schon auch sehr extrem sind, auf vielen Ebenen, auch musikalisch, das umzusetzen und das dann dem Publikum sozusagen weiterzugeben. Und für mich ist es immer ein super Konzert, wenn nach 3 Stunden das Publikum das erste Mal macht. Dann weiß ich, das war's. Weil meine allererste Johannes-Passion, die ich erlebt habe, war genau nicht so. Da war Evangelist kommt und dann war ich so. Ja, ja. Da wusste ich, das will ich nicht.
Florian, darf ich dir die gleiche Frage stellen?
Ja, ich glaube, wir sind da ziemlich auf einer Linie. Also ich hatte das Glück, einen Lehrer zu haben, selbst Tenor Berthold Schmid hat hier an der Hochschule in Leipzig sehr lange unterrichtet und der war sehr gläubig und sehr von dieser Geschichte, von allen diesen Texten auch ergriffen. Ich habe ihm jede Woche irgendwelche Bach-Kantaten mitgebracht natürlich. Und gerade in Passionen hat er mir natürlich irgendwie so seinen Ansatz gezeigt und den habe ich ja gerne auch übernommen. Es ist in erster Linie eine Geschichte, die wir zu erzählen haben, ob man nun gläubig ist oder nicht. Und wir eben in der Rolle des Evangelisten sind natürlich zentral dafür, dass das Konzert dieser Abend sozusagen erstmal dramaturgisch funktioniert. Also ich finde, es ist auch einfach eine Aufgabe, dass man den ganzen Zusammenhang herstellt, technisch gesehen. Und das andere ist halt, finde ich, wenn man eine Geschichte erzählt, dann muss man sie halt erzählen, dass jeder dabei ist, jeder dranbleibt und jeder, der auch vielleicht die Geschichte zum ersten Mal und nicht zum 50. Mal hört, das Geschehen erleben will und wissen will, wie geht's weiter. Es gibt so ein kleines Baby, was jetzt hier da hinten ist, jetzt eben vorhin war es in der ersten Reihe, das ist unsere 7-monatige Tochter und ich verstehe jetzt noch mal mehr, was es bedeutet, dass man also jemandem etwas erzählt und er dranbleibt oder sie dranbleibt, egal ob es ein Baby ist oder ob es Menschen jeglichen Alters ist und das ist so das Wichtigste für mich und dann die Distanz zu halten, was ja manche Kollegen sicherlich als ideal beschreiben würden und zu sagen, ich bin nur der Erzähler. Und ich habe aber mit dem Geschehen nichts zu tun. Das könnte ich nicht. Das geht dir ja auch so.
Geht mir ähnlich, genau.
Das funktioniert einfach nicht, finde ich, wenn man wirklich reingeht und sagt, wow, was passiert hier gerade?
Also, und so hat es ja auch Bach nicht komponiert. Ne? Man sieht halt, viel ist ja so tatsächlich schon so eine Art Plauderton, aber er überlegt ja ganz genau, wo kommen die Melismen? Ja? Und das sind gar nicht so viele Stellen, aber die müssen dann sitzen. Könntet ihr mit der Metapher leben, dass der Evangelist so ein bisschen funktioniert wie der Reporter im Fußballstadion, der schon immer eindeutig für die Heimmannschaft ist?
Nein. Ja. Es ist ein schwieriges Ding. Also,
nee, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht.
Ja, genau.
Na gut, das weiß aber der Reporter auch nicht.
Ne? Ja, aber der hat keine Partei vielleicht. Also natürlich, das Geschehen um die Passion Christi ist auch von vornherein irgendwie erstens ein Krimi, aber zweitens auch denkt man, okay, das ist jetzt hier wirklich schlimm, wie mit dem Menschen umgegangen wird. Aber das Ergebnis wissen wir noch nicht. Insofern ist man, glaube ich, immer so offen und schaut, wie es heute ausgehen wird, obwohl man es natürlich eigentlich weiß. Aber man muss die Illusion herstellen, glaube ich. Und ich würde sagen, wir sind irgendwie Partei für das Menschliche oder so.
Das hast du sehr schön gesagt, das unterschreibe ich.
Und da habe ich also nochmal Fußballmetapher jetzt knapp dran vorbeigeschossen. Ja.
Ihr beiden nochmal, wir haben jetzt über die Passion ja vor allem geredet, also über diese Spezialfall Evangelist. Nun habt ihr ganz viele Bach-Kantaten ja auch gesungen und wir haben ja gestern gespürt, dass dort auch eine klare Meinung vertreten wird. Aber wie man bei euch gestern gesehen hat, eben sehr unterschiedliche. Wie ist das jetzt, da reinzuschlüpfen? Also du hast schon erzählt von dieser Arie, vielleicht würde ich Raphael nochmal fragen, mit dem Seelenparadies, das ist ja nur was sehr Positives, ja, aber es gibt ja auch wirklich Dinge, wo du plötzlich einen sehr drastischen Bibeltext zitieren musst. Ist das wie Oper, dass man sich so reindenken muss in eine andere Rolle?
Am Anfang war das Wort, würde ich sagen, in der Bibel. Also es ist wirklich, man hat den Text, man liest den Text, dann kommt die Musik, die auch eine Interpretation bringt und dann versucht man das zusammenzubauen und dann sein eigenes dazu zu tun. Und das Seelenparadies, das ist wirklich, da sehe ich den Heiligen Geist in den Geigen, der durch die ganze Welt fließt. Und ich bin da vielleicht Teil davon oder zumindest der Kommentator davon und sehe, ah, oh, wow, guckt mal, wo das überall durchgeht, auch musikalisch, wie das wieder verwirrt und alles ist, das, dafür lieben wir Bach, oder?
Und wenn wir jetzt schon zwei solche Spitzentenöre hier sitzen haben, würde ich gerne auch solche technischen Fragen mal stellen. Was ist denn aus eurer Sicht die schwierigste Arie einer Bach-Kantate, inklusive Passion?
Okay, wir sind sehr unterschiedliche Stimmtypen, muss man dazu sagen. Für mich zum Beispiel wäre BWV 19 die Tenorarie. Also,
bleibt ihr Engel.
Bleibt ihr Engel, ja. Bleibt, bleibt, ihr Engel bei bleibt bei mir. Wahrscheinlich auch die schönste. Ich finde es die schönste Arie von Bach, die es gibt. Aber es ist auch für mich ist wahrscheinlich die schwerste.
Weil sie so die Spannung zu halten hat und so.
Weil sie sehr lang
unglaublich
ist.
Emotionen.
Weil sie sehr hoch auch geht. Also es geht immer bis zum G und zum A hoch. Also bleibt ihr Engel, bleibt bei mir, ist natürlich auch ein Text, der unwahrscheinlich viel Anspruch mit sich bringt. Also ich kenne Leute, die haben das auf ihrer Beerdigung singen lassen. Und es ist mit einer wunderschönen Solo-Trompete, die einen Choral mit dem Titel
O Herr, lass dein lieb Engelein.
Am letzten End die Seele meinen genau, Abrahams also Schoß tragen.
Es ist ein unglaublich, also natürlich vom Text her und von der unglaublichen Musik her schon also mit Anspruch verbunden. Also es, man kann es nicht schöner komponieren. Und die langen Bögen und das immer wieder auf den Ton richtig kommen und dann nicht nur in Kopfstimme falsett, sondern auch mit so einer guten Mischung, dass es auch wirklich trägt. Das ist sehr anspruchsvoll und für eher höhere Tenöre wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu machen.
Schwierigste Arie. Ich glaube, ja, es gibt genau diese Arien, die nie aufhören. Und Koloratur, BWV 5, die Arie. Du bist einfach am Singen und Sechzehntel und dann hast du einen kleinen Atmen und dann geht es weiter und rauf und runter und rauf und runter und dann geht es ganz, ganz hoch und dann geht es ganz, ganz hoch und dann hast du kurz an und dann geht und dann bist du am Ende und du denkst so und dann kommt das Staccato.
Wir sind schon leider wieder fast am Ende dieser Veranstaltung und ich würde gerne euch drei nochmal so ein paar Schlussfragen stellen. Das eine wäre natürlich die obligatorische Frage, die wir jeden stellen. Was ist denn nun eure Lieblingsbach-Kantate? Lionel, weil du der Chef bist hier in diesem Ensemble, oder wie hast du gesagt, the Brain, sag doch mal bitte drei Lieblingskantaten. Und dann ihr beide, würde ich auch gerne danach noch wissen.
I will tell my three favorite. I just one thing I didn't say about the leading etc. I was thinking, what is wonderful when there is no conductor in front, it's there is not somebody who shows you what you have to hear or you have to listen. So you are not focused on one person and wondering, and they are doing it great, so they are inspiring the people, but you see everything as an audience. There is no kind of secret, like what's happening between the conductor and the performer. Well, or here you see, we just look at each other, and then what you see or what you have to feel or to realize is what you see from the performer. It can be done with a conductor and it's great, but for me it's one crucial point. My three favorite one, I was thinking about it, I was like, the question is going to come. Actus Tragicus, because it's one of the one I listened that made me want to become a singer and a musician. It was the recording of Cantus Köln, so it's really my favorite one. It's harder. Aus der Tiefe. And I had the chance to record it and to make it many times on concert. The opening with the oboe, everything, the bass. For me, it's also what fits more in like having more chorale moments as well. The way it connects also. Less of the Italian style of the cantata. Now the third one is very tough. So it could have been Chatefield Bekümmernis, which I love very much, but it would be Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Due to the, again, the choir, that this opening, which was brought then to the B minor mass, but the tenor aria again, with the Cantus Firmus on the trumpet, I just didn't know what was happening. The first time I heard it, I was just crying. And so that's why it gets my number three.
Ihr beiden, sagt ihr mir noch, oder ihr könnt auch sagen, geht nicht, Lieblingskantate.
Ich glaube, das haben wir alle. Es gibt kein, wenn du ein Stück sagen müsstest.
Du kannst auch sagen, immer die nächste. Das ist auch
Nee, aber ich,
weil ich auch so ein bisschen aus dem früheren Zeit komme. Also, dass ich auch frühere Musik singe, sind für mich schon die frühen Bach-Kantaten, die sprechen mich einfach nochmal ein bisschen mehr ins Herzen, weil sie zum einen mehr ein Gesamtkunstwerk sind. Also es sind weniger diese Nummer, dann diese Nummer, dann diese Nummer, sondern es sind mehr so ein großes Stück. Und dann kommt noch so dieser bisschen Consort-Sound dazu, den ich einfach liebe, wenn es wirklich durchleite mich. Wenn es durch die
ganze. Der Mittelsatz aus Kantate 150.
Das ist einfach fantastisch komponiert und dann überkommt es mich manchmal in dieser Musik. Und ja, und das ist wirklich das Gesamtwerk, das es dann ausmacht. Und also wirklich frühe Bach-Kantaten sind schon mein Favorite, würde ich jetzt so als großes Ding
so sagen. So, Florian, jetzt versemmle es nicht, ne?
Ich habe Lionel gefragt, was er da so denkt, was so die Top, die erste Kantate ist, auch in dem Ranking jetzt, was wir alle nicht wissen. Ich habe gesetzt auf Actus Tragicus und wusste auch, dass das seine Lieblingskantate ist. Es ist tatsächlich auch bei mir ganz, ganz oben dabei. Ich würde aber auch sagen, ähnlich wie Raphael, so nach dem Motto, nach der Kantate ist vor der Kantate. Also es ist jedes Mal wieder, also ich habe jetzt auch wieder die 119, die wir gesungen haben, die du wunderbar interpretiert hast mit deinem Rezitativ und dieser wunderschönen Arie, neu kennengelernt. Es war in dem Moment, für den Tag war das absolut meine Lieblingskantate. Also alles, was man immer wieder neu kennenlernt bei Bach, ist immer wieder neu faszinierend und schön. Und ich möchte trotzdem einen kleinen Tipp geben, und zwar meine persönliche oder eine meiner persönlichen Lieblingskantaten auch, weil da eine fast noch dramatischere Tenorarie drin ist, ist die Kantate Nummer 81, Jesus schläft, was soll ich hoffen? Mit einer wunderbaren Eingangsarie von einer Altistin oder einem Altist. Und dann kommt ein Accompagnato mit dem Tenor, sehr emotional. Und dann kommt diese unglaubliche Arie mit 32. Koloraturen. Habe ich bei Bach auch noch nirgendwo anders gesehen.
Die schäumenden Wellen von Belials Bächen.
Das ist der Tempesta di Mare von Bach, aber besser.
Genau, und danach folgt, das ist eigentlich das Schöne auch, dass danach nochmal eine dramatische Arie vom Bass kommt. Schweigt, aufgetürmtes Meer. Unfassbar. Also wenn Sie sich das mal reinziehen wollen, ich kann sehr empfehlen, die YouTube-Aufnahme von der Bach-Stiftung St. Gallen mit Bernhard Berchtold, wahnsinniger Tenorkollege, und Wolf-Matthias Friedrich, der es auch auf eine ganz unnachahmliche Art und Weise, wie immer, darbietet. Das ist für mich eine der ergreifendsten und unglaublichsten Kantaten, die es gibt.
Schön, Sie merken schon, wenn wir jetzt noch ein Stündchen sitzen, halten wir alle 200 durch. Ne? Das ist, man fällt ein, und das ist genau das, was auch wirklich der Fall ist. Trotzdem machen wir hier einen Strich und wir danken uns ganz herzlich, dass ihr drei, es ist doch wunderbar, wie die hier sitzen, gekommen seid. Es ist fantastisch, euch da zu haben und mit euch zu plaudern. Also irgendwie könnte man jetzt auch noch viel leiter machen. Sie wollen wahrscheinlich zur nächsten Veranstaltung, wir auch. Ihnen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, für Ihr Kommen. Kommen Sie gerne wieder.
Schönen Tag Ihnen.
Soweit der gekürzte Mitschnitt unserer Talkshow beim Bachfest 2026. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck trifft Lionel Meunier, Raphael Höhn und Florian Sievers.
MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.